Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns bei Instagram über NGL oder bei telonym.me/fluesterfragen oder als Direct Message oder sprich uns auf der Straße an und stell sie uns. Wir bringen sie auf jeden Fall ein. Ich bin Elske und mir gegenüber sitzt die liebe
Jule. Guten Morgen,
hallo
Elske.
Jule. Hello, hello. Und gleich zu Anfang dieser Folge gibt's von uns eine Content-Warnung. In dieser Folge geht es um die Forum-Studie, die Missbrauchsstudie von Diakonie und der EKD, also der Evangelischen Kirche Deutschlands. Wenn du also Schwierigkeiten hast mit dem Thema sexualisierte Gewalt, dann hör entweder diese Folge nicht oder hör sie mit jemandem, der dir beistehen kann. Wenn du Hilfe benötigst, wende dich an eine der Hilfestellen, die es gibt. Wir werden in den Shownotes auch nochmal ein paar Nummern droppen, an die du dich wenden kannst, von Telefonseelsorge bis zu Help, also der Ansprechstelle, wenn es spezifisch um das Thema sexualisierte Gewalt geht. Und jetzt starten wir rein.
Genau, und das machen wir wie in jeder Folge mit der Einstiegsfrage, die von Telonym generiert wurde. Und die lautet in dieser Woche so. Hängst du oft bei TikTok ab?
Jule, das ist so gemein. Ich bin süchtig. Ich kann dazu stehen. Ich würde es genauso sagen. Ich bin wirklich süchtig. Und es ist ganz schlimm. Ich versuche davon loszukommen. Weil da so viel, also da ist ja auch einfach nur so viel Scheiß. Mhm. Also Handy an sich, ne? Aber ich, ja, TikTok, ich traue mich gar nicht zu gucken. Man kann ja gucken, was die Apps so an Zeit anzeigen.
Screentime, ja.
Das ist, glaube ich, unangenehm, wenn ich das jetzt mache. Und bei dir so?
Ich bin gar nicht so oft bei TikTok. Hab natürlich andere Sachen, wo ich sehr viel Zeit investiere am Handy. Aber bei TikTok weiß ich oder habe ich tatsächlich schon zu oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich die App öffne, es plötzlich 2 Stunden später ist.
Ja, genau. Das ist so ein Problem, ne?
Und ich bin mir dem so bewusst, dass ich weiß, wenn ich die App jetzt öffne, dann muss ich mir 2 Stunden Zeit nehmen.
Ja, genau.
Oder ich muss diese 2 Stunden Zeit haben, weil man da ja so durch diesen Algorithmus reingesogen wird, dass man so unterhalten wird. Ich habe auch das Gefühl, es ist unendlich. Also TikTok, ja gut, Internet ist immer unendlich. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich da einen gesunden Abstand zu habe. Natürlich, den habe ich bei anderen Apps nicht. Zum Beispiel Candy Crush.
Mhm. Oh ja, stimmt, da bist du richtig addicted.
Ja. Aber ja, TikTok einfach anderes Level an
ganz schlimm
Bindungsfaktor, weiß ich nicht, wie man das im professionelles catcht halt und dann bist du drin und dann bist du erstmal weg.
Voll.
Ja, das als Einstiegsfrage.
Not that good.
Für diese Woche. Und wo wir schon mal dabei sind, probieren wir heute viele neue Dinge aus und machen die Empfehlung der Woche jetzt schon.
Yay!
Empfehlung der Woche.
Meine Empfehlung der Woche ist, überrasch mal deine Familie, indem du zur Eisdiele gehst und für alle ein Eis holst und nach Hause kommst und einfach für jeden Eis dabei hast. Ich habe das diese Woche schon mal gemacht und es wurde sich richtig doll gefreut darüber.
Oh, das glaube ich.
Und es ist so ein kleiner Glücksmoment. Einfach mal für Mutti, Mama, Fadi, Opa, was weiß ich, wer so in deinem Haus mit wohnt, für deine Geschwister. Und wenn es eine Kugel ist, weil die Kohle nicht reicht.
Oder so ein Sechserpaket vom Supermarkt.
Ist ja, so Eisdielen-Eis.
Ja, aber wie transportiert man das?
Die verpacken das doch. Ich mache im Schälchen.
Ach so, ja gut, schade.
Und dann auf so eine Pappe und dann, ja gut, ansonsten an der Waffel wird es ein bisschen eklig, wenn du dann schon alles dreiviertel aufgeleckt hast,
bis du zu Hause bist. Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir das so vor, weil wir so 6 verschiedene Eiswaffeln in einer und dann läuft es runter, es durchmischt sich alles und dann kommst du so voll stolz zu Hause an.
Bitteschön.
Und das ist alles so, ja cool, vielen Dank, aber...
Nee, Becher und einpacken lassen. Das ist meine Empfehlung. Und bei dir?
Also meine Empfehlung der Woche ist schwimmen gehen. Und zwar schwimmen. Es wird ja jetzt wieder wärmer und ich habe das tatsächlich gestern gemacht. Ich war nicht im Freibad und ich wohne auch zu weit weg vom Meer, sondern ich bin einfach hier, gibt's eine sehr schöne Stelle. Ich bin aber im Fluss schwimmen gegangen.
Ja, richtig so. Dafür ist er doch da, oder?
Die Strömung ist da, also ich rede jetzt nicht von springt bitte in den Rhein oder in die Spree, sondern es gibt ja auch Orte, wo es so kleine Flüsse, Bäche, so wo man jetzt nicht unbedingt so mit dem ganzen Körper seine Bahn ziehen kann. Das Wasser ging mir da auch nur bis zu den Knien, aber einfach so ins Wasser zu gehen, seinen Körper mal unterzutauchen, auch wenn es richtig, richtig kalt ist.
Mhm.
Weil ist ja auch immer noch Fließgewässer, das einfach mal zu machen.
Achtet auf die Baderegeln, Leute, wenn ihr das macht.
Ja, das ist vielleicht nochmal wichtig gesagt. Ne, nicht vorher noch die Schwimmbadpommes essen.
Naja, und halt auch gucken, das ist irgendwie ein bewachter Strand, das ist ja auch Baderegel. Also, dass jemand auch dabei ist, so, ne? Das sind ja auch, also von daher.
Das ist gut, dass du das nochmal sagst.
Ja, gerne, gerne.
Ich gehe da ja auch manchmal drüber hin. Also, ich sag mal so, gestern, man sieht, glaube ich, gar nicht. Nee, ist gar nicht einsichtig, wo ich ins Wasser gegangen bin. So, weil das da so, zack, zack, durchs Gebüsch, Wasser, rein.
Ja.
Ja, Elzke, du hast es gerade schon so ein bisschen angeteased. Wir reden in dieser Woche über die Forumstudie. Mhm. Und die Frage, die wir dazu bei NGL bekommen haben, lautet so. Was wird Gott zur Forumstudie sagen? In der Kirche bleiben oder gehen?
Ja, also für mich ist erstmal gerade die erste Frage zur Erklärung, die bei mir aufkommt. Steht das, also Forum, steht das für irgendwas?
Ach, du meinst die Abkürzung?
Also als wärst du eine Abkürzung?
Ja.
Frage ich mich gerade.
Ja, weil
warte. Ach so, ja, heißt, ich habe gerade auch gleichzeitig gesucht und gefunden. Und zwar ist es eine Studie, die im ausgeschriebenen Titel heißt Forschung zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Missbrauchsformen in der evangelischen Kirche und Diakonie in Deutschland.
Ja.
Das ist eine Studie, die jetzt kürzlich, also
Anfang des Jahres, genau.
Genau, herausgekommen ist, an der Forschungsinstitute gemeinsam EKD-weit geforscht haben zum Thema sexualisierte Gewalt. Und das ist ja so ein Thema, was so aus so einer evangelischen Arroganz heraus, wo man immer schön sagen könnte, aber die Katholiken, die sind viel schlimmer als wir.
Ja, nee, erstmal noch der Schritt vor, nee, das gibt's bei uns nicht.
Ja, genau.
Turns out, doch.
Ja, und das ist überhaupt gar nicht überraschend, dass es so ist. Und ich finde auch die Zahlen, die da so drin sind, wir brauchen auf die Zahlen nicht eingehen. Das ist, glaube ich, relativ irrelevant, weil jeder einzelne Fall einfach zu viel ist auch. Fand ich jetzt auch nicht so überraschend. Was ich persönlich überraschend und schockierend fand, war die Umgangsweise mit den Ergebnissen, sowohl vielleicht auch schon im Vorfeld, als auch jetzt im Nachgang. Und von daher ist diese Frage gar nicht schlecht, weil wir noch gar nicht darüber gesprochen haben und uns noch gar nicht positioniert haben, obwohl wir, denke ich, schon auch Meinung haben.
Ich fände es tatsächlich merkwürdig, wenn kirchliche Mitarbeitende dazu keine Meinung haben.
Ja.
Also, ich meine, nichts zu sagen ist ja auch eine Aussage.
Ja, genau, oder sich nicht einzubringen. Die Frage ist halt, in welchem Kreis bringt man sich ein oder ist man da irgendwie öffentlich? Ich habe jetzt auch relativ regelmäßig auf meinem Instagram-Account schon immer auch Sachen geteilt zur Studie, die, glaube ich, ganz klar machen, irgendwie, wie ich dazu stehe. Ich merke aber auch, dass es viele KollegInnen, also auch wirklich hauptamtliche Menschen in der Kirche gibt, die das noch gar nicht so, ich möchte fast sagen, mitgekriegt haben.
Ja,
so, was gibt es hier? Diese Studie und da wird gesagt irgendwie, wie schlimm es wirklich ist, / war. Und die sind dann noch völlig blauäugig. Ich weiß nicht, woher die Redewende blauäugig sein kommt. Genau, da gibt's genug Leute, bei denen es so ein völlig blankes Thema ist. Von daher eine tolle Frage. Also, was würde Gott zur Forumstudie sagen, austreten oder bleiben? Und mein erster Gedanke dazu wäre, dass Gott sagen würde, zum Inhalt der Forumstudie, Momentchen mal, so hatte ich mir das aber nicht gedacht mit dem Christentum, mit der Welt, mit der Religion, mit meiner Schöpfung. Das wäre das Erste, was, glaube ich, Gott sagen würde. Nächstenliebe ist aber anders, Freunde.
Ja, Nächstenliebe habe ich so nicht gedacht mit den Nächstenlieben.
Genau. Also nochmal echt die Warnung, wir werden jetzt hier nicht irgendwie explizit auf bestimmte Übergriffe eingehen, das wäre völlig der falsche Ort, aber echt nochmal denkt an euch selber, guckt, schaltet sonst mal lieber ab, wenn ihr merkt irgendwie, das ist ein Thema, das behagt mir nicht so, ne? Also da wird ja, was sich feststellen lässt, ist, dass Menschen aus Macht, die sie haben, also Gewalt, anderen gegenüber ausgeübt, weil sie in einer höheren Position sind, weil ihnen mehr Wissen zugeschrieben wird, weil ihnen mehr Bewusstsein zugeschrieben wird, weil ihnen ein theologisches Wissen zugeschrieben wird und so weiter. Und weil sie ganz viel Einfluss haben auf Leute und weil ihnen auch so eine Unbescholtenheit, also weil ihnen so eine fast schon Heiligkeit zugeschrieben wird. Jemand, der an Gott glaubt, kann ja so gar nicht handeln. Und dadurch wird den Menschen so Tür und Tor geöffnet, ganz furchtbare, grenzüberschreitende Dinge zu tun. Mhm.
Genau, ich hätte es jetzt auch umschrieben mit, da werden Menschen auf ein Podest gestellt und dieses Podest ist unantastbar.
Ja, und dann können sie machen, so, was sie wollen.
Genau.
Und immer unter so einem Deckmantel von
christlicher Brüderlichkeit und Schwesternliebe.
Schwesterlichkeit, ja.
Genau. Ja, das, was wir jetzt so beschreiben, sind jetzt unsere Worte, aber das ist auch das, was in dieser Studie explizit so benannt wird. Mhm. Da werden die Risikofaktoren für Grenzverletzungen, für Übergriffe benannt, wie das sein kann, dass sowas überhaupt zustande kommt. Und dann ist natürlich die Frage, ja, was soll Gott denn schon dazu sagen, außer nein.
Genau, das geht gar nicht, ne? Ja. Also es ist ja Menschen, die übergriffig werden und damit meine ich gar nicht, also nicht nur, natürlich auch, aber nicht nur im sexualisierter Gewaltkontext, sondern generelle Machtmissbrauch oder Gewalt insgesamt, auch verbale Gewalt und andere körperliche Übergriffe, die gar nicht sexualisiert sein müssen, handeln nie im Sinne Gottes.
Ja.
Niemals. Das ist nicht möglich. Denn die Nächstenliebe, von der wir sprechen, im christlichen Bild und ich denke auch in anderen religiösen Bildern, beinhaltet immer Augenhöhe zwischen Menschen herzustellen oder den Wunsch, Augenhöhe herzustellen und andere sozusagen zu erheben.
Ja.
Und es ihnen vermeintlich besser gehend zu machen. Also sozusagen andere Menschen befähigen zum Beispiel oder andere Menschen fördern und bilden oder ihnen Möglichkeiten verschaffen. Und alles, was mit Gewalt und Machtmissbrauch zu tun hat, also negative Machtausübung zu tun hat, ist immer eine Erniedrigung von anderen Menschen.
Von anderen, genau, immer auf dem Rücken von anderen.
Genau, und kann also nicht Nächstenliebe sein.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch so dieser Knackpunkt, der für mich auch entscheidend ist, zu sagen, vor Gott sind wir Menschen alle gleich, nur das funktioniert ja nicht, wenn jemand, um es jetzt mal wieder so ein bisschen bildlich zu machen, auf einem Podest steht.
Ja.
So. Und deswegen kann Gott dazu nur sagen, Himmel, Herrgott. Mensch. So, ey, das, also Sodom und Gomorra 2.0, Ninive, was ist das hier alles? Was habt ihr aus dieser Welt gemacht? Das ist nicht das, was ich euch mit auf den Weg gegeben habe.
Ja. Ja, und es zeigt so sehr, dass Leute, also dass Religion insgesamt ein super Mittel ist, um Macht auszuüben und sie auch entsprechend ganz furchtbar negativ zu behandeln oder nur zu nutzen. Da ist Religion super für geeignet, ne? Weil man dann irgendwie das viel erlebt, dass es so geistliche Führer gibt, die besonders angesehen werden und da gibt es schnell so Kipppunkte, in denen es dann negativ wird. Da ist Religion super für geeignet, weil man ja eine Art und Weise des Lebens letztlich an andere weitergibt, die vielleicht nicht kennen, wo sie eingeführt werden und da kann ich die Regeln auch festsetzen. Ne? Und auch das Christentum insgesamt ist super dafür geeignet, da so Machtstrukturen zu haben. Und vielleicht sogar im Evangelischen besonders, was uns von der katholischen Kirche so ein bisschen unterscheidet, dass zum Beispiel durch Martin Luther uns ja gegeben wurde,
hört sich auch so ein bisschen
prophetisch an, aber dieses Bild, dass wir alle, dass es so eine Hierarchiefreiheit gibt.
Ja.
So, und in diesem Gefühl von absoluter Geschwisterlichkeit, also Augenhöhe,
mhm.
also Gleichheit, kann ja gar nicht sowas passieren.
Nee, wie denn auch, weil …
Geht ja gar nicht. Also, das stimmt nicht. Auch bei Geschwistern
ja,
wissen wir auch, was da für Machtspielchen sind. So brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber das ist sozusagen das, was so unterschwellig verbreitet wird. Und dass man auch so gar nicht … Ja, also wie es auch dann bei Geschwistern ist, wenn man dann den Fußball in die Scheibe schießt und eigentlich will keiner Verantwortung übernehmen mhm. für das, was passiert ist. Und eigentlich
aber
braucht
die
man
Scheibe
die Mutti.
Trotzdem kaputt.
Scheibe ist kaputt und eigentlich braucht man die Mutti, die die Verantwortung übernimmt. Aber in unserem evangelischen Verständnis, also Mutti würde ich jetzt mal gleichsetzen mit Papst, in unserem evangelischen Verständnis gibt es diese Mutti gar nicht.
Ja.
Also übernimmt niemand Verantwortung, Strukturen zu schaffen und Leute zu kündigen und, weiß ich nicht, Entscheidungen zu treffen, die wehtun, weil wir ja alle liebe, kuschelnde, konsenskuschelnde Geschwister sind.
Ja.
Großes Problem.
Ja, und das hat die Studie mehr als einmal und an vielen Stellen, auch wenn man nur den Abschluss oder die Zusammenfassung gelesen hat.
Ja.
Und nicht alle 500, 700, ich weiß nicht genau, wie viele Seiten es sind. Das ist aus der Zusammenfassung, das sind unter 40 Seiten, meine ich, das ist da schon deutlich ja. herausgekommen, dass diese Annahme, dass Eitel Sonnenschein, Friede, Freude, Eierkuchen eben nicht der Fall ist und dass es in der Vergangenheit in den, ich glaube seit den 1970ern, das war der Zeitraum der Studie, dass da eben doch einige Sachen sind, die vorgefallen sind und dass es ein strukturelles Problem ist und dass es keine Einzelfälle sind, wo es mal jemanden gab, der aus der Reihe getanzt ist.
Ja, voll.
Dass es Faktoren gibt, die diese Strukturen begünstigen und das immer wieder passiert ist. Und auch
ja.
heute noch, bin ich mir ziemlich sicher, immer wieder passiert.
Naja, genau. Es gibt verschiedene Fälle ja auch weiterhin auf verschiedenen Ebenen. Und ich hoffe, dass mittlerweile oder mit, ja, heute, wenn Fälle auftreten, das anders gehandelt wird, als es in der Vergangenheit wurde. Bin ich mir manchmal nicht so sicher, wenn ich so teilweise aktuelle Sachen angucke. Aber die Hoffnung ist jedenfalls da. Um zum zweiten Teil der Frage zu kommen, hätte Gott gesagt, austreten oder nicht? Das wäre auch lustig, wenn Gott, man stelle sich das vor, Gott geht zum Bürgeramt in seiner Stadt, in der er seinen ersten Wohnsitz gemeldet hat.
Und ich hätte gerne einen Termin.
Ich hätte gerne einen Termin und trete aus der Kirche aus. Ja, da muss ich immer an diesen einen Comedian denken. Ach, wie heißt denn der nochmal? Die machen so, das sind so zwei Dudes und die machen so, die spielen Gott und der eine Gott heißt jedenfalls Renate und die wirken wie so Omas aus den 50ern.
Gar nicht, ich kenne das nicht.
Oh Gott, Jule, ich werde dir das schicken. Ich liebe das, ich gucke, ich liebe das so doll. Renate, was hast du da wieder gemacht? Hast du das Wasser angestellt? So. Sorry. Und jedenfalls, diesen Gott stelle ich mir vor, tritt aus der Kirche aus. Also, um mal den Witz wieder rauszunehmen, nehmt das nicht so, als würden wir uns über das Thema lustig machen, ne? Wirklich so gar nicht. Ich
ja,
glaube,
es ist bei Mordlust immer, das ist nicht despektierlich gemeint.
Genau, es ist echt, glaube ich, so ein Mechanismus auch, um das überhaupt auszuhalten, wie schlimm es ist.
Mhm.
So. Das nochmal als Beiwerk. Und ihr wisst ja, dass wir auch eher versuchen, ein bisschen lustig über Sachen zu reden. Und also das ist echt bei diesem Thema vielleicht nochmal besonders, weil es ein Mittel ist, um das überhaupt aushalten zu können. Aber diese Frage des Austritts, die habe ich mir auch gestellt. Ne? Ich habe gedacht, oh Gott, darf ich, will ich, kann ich überhaupt in Anführungsstrichen in diesem Verein mhm. noch sein, der so handelt, wo so strukturiert, so menschenverachtend gehandelt wird, oder muss ich gehen?
Ja.
So. Ganz, ganz drängende Frage für mich gewesen in den letzten Monaten, sage ich auch so offen. Und habe sehr, sehr gehadert mit der Entscheidung. Also weil das für mich natürlich nochmal ganz explizit auch total berufliche Folgen hätte. Ich könnte halt nicht mehr arbeiten, was ich jetzt mache. So, ich würde halt instant rausgeschmissen.
Ja.
Aber ich habe tatsächlich damit, ich habe da sehr drüber nachgedacht, ob ich das tue.
Ja.
Und kann dann war, kannst du unterschreiben, oder?
Ja, also ich habe auch überlegt, was bedeuten diese Ergebnisse der Studie jetzt für mich? Als Christin sowieso, aber auch als Mitarbeitende in der Kirche. Und natürlich ist der Gedanke oder die Überlegung soweit, also die war soweit zu sagen, was passiert eigentlich, wenn ich das nicht tragen kann und wenn ich das nicht tragen möchte?
Ja.
Und das ist dann nur eine Konsequenz und das ist gehen.
Ja.
Beruflich und, also du hast es gerade schon gesagt, wenn wir jetzt aus der Kirche austreten, dann ist es beruflich halt einfach mitentschieden.
Ja.
Ich glaube, dann könnten wir nicht mal mehr im Kirchenamt arbeiten. In einer evangelischen Kita auch keine Erziehung.
Doch, das könnte man noch.
Das geht noch?
Ich glaube, das können sie gar nicht mehr voraussetzen, aber wir haben halt Verkündigungsdienst.
Ja, und das würde dann eben nicht mehr gehen. Und natürlich waren das auch Gedanken, die ich mir auch gemacht habe.
Mhm. Und was ist dein Ergebnis? Ich bin aus der Kirche ausgetreten.
Aber pst, Verratsgeheim. Für mich war das tatsächlich mehr so ein Ding von die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Okay, ist die Kirche ein sinkendes Schiff? Das ist zukünftig wohl zahlenmäßig weiter sinkt, ja.
Ja.
Für mich heißt das aber nicht, dass es inhaltlich sinkt. Also das Evangelium und die frohe Botschaft ist es immer noch wert, gelebt und verkündigt und gesprochen und hinausgetragen zu werden. Und ich wollte dem das halt nicht überlassen. Ich wollte nicht diesen schlechten Gedanken das alles überlassen.
Mhm.
Ich habe so gedacht, ich bin jetzt hier, Gott hat mich hier irgendwo auch hingestellt.
Ja.
Und jetzt ist es verdammt nochmal auch meine Pflicht, da Gas zu geben. Um mich dafür einzusetzen, für das Richtige und den Menschen vielleicht auch ein Stück weit zu zeigen, dass Kirche nicht nur der erste Verknüpfungsgedanke ist, ach, da gibt's ja so viele Missbrauchsskandale, sondern zu sagen, hey, die machen auch gute Sachen übrigens. Und deswegen bin ich noch da.
Ja, also bei mir ist es so, dass ich denke, dass mein Schlüsselgedanke letztlich nicht zu gehen war, wenn ich jetzt auch noch gehe, dann kann sich nichts verändern. Weil ich das aus meinem Gerechtigkeitsbedürfnis heraus anders machen will, als es ist.
Ja.
Und damit meine ich gar nicht nur dieses, dieses ist ja selbstverständlich, dass wir dass es keine Übergriffe bei uns gibt, sondern ich sehe mich da als Schlüsselfaktor, was die Bildungsarbeit angeht und was die Anerkennung von Menschen angeht, denen Unrecht erfahren ist.
Ja.
Und wenn ich jetzt auch noch gehe, dann werden sie kein Recht bekommen und dann werden auch die Leute nicht gestärkt, die eben anderer Meinung sind und die es anders haben wollen.
Ja.
Ich sehe das ganz deutlich, wenn dann irgendwie so ist, ja, es gibt ja auch noch so viele tolle andere Sachen in der Kirche und ich denke mir so, oh ey, lass doch mal das Leid so stehen, wie es ist. Also bitte lass mal aufhören abzulenken und mal lieber darüber nachdenken, was uns das eigentlich sogar bringt, das analysiert zu haben, was der Fehler ist. Und zwar bringt er uns ganz viel Möglichkeiten eben einzuhaken und Dinge anders zu machen. Beispiel, ich erlebe meine Jugend oder Jugendlichen so, dass das für sie ein totaler Befreiungsschlag ist, dass wir endlich über Gewalterfahrungen und körperliche Grenzen sprechen können.
Ja.
Ein absolutes Tabuthema in der Gesellschaft wird auf den Tisch gebracht. Und zwar auch von unserer Struktur, die ja mittlerweile dann vorsieht, dass wir bestimmte Schulungen machen, dass es Schutzkonzepte gibt und so weiter. Und wir jetzt bei uns im Kirchenkreis, Jugenddienst zumindest, haben ja ohnehin schon seit Jahren eine besondere Art und Weise des Umgangs mit körperlichen Grenzen. Also sind da sehr offensiv, dass Menschen ihre Grenzen und ihre Bedürfnisse da verbalisieren können. Und wie gesagt, ich erlebe das als Befreiungsschlag für die evangelische Jugend, für die Jugendarbeit, für die Jugendlichen. Und das sind ja die Kirchenmitglieder, die dann später im KV sind. Und die da oder in der Landessynode sind und in den Kirchenkreissynoden sind und da die entscheidenden Gesetze ändern können und da entscheidende Schlüsselfiguren sein können. Und wenn ich jetzt gehe und denen die Auseinandersetzung mit anderen Umgangsarten und Weisen verwehre, dann werden sie nicht zu diesen Leuten, ja, die was verändern können. Das ist für mich der Grund, geblieben zu sein.
Ja. Ja, ich habe da, die Studie kam Anfang des Jahres, Januar oder so. Genau, Januar.
Ende Januar.
Ende Januar, und wir hatten auch unsere Juleika-Schulung dann in den Osterferien. Und wir haben eine neue Einheit beziehungsweise andere Einheiten zusammengefasst,
ja,
umgeswitcht und hatten dann einen ganzen Nachmittag zum Thema Nähe und Distanz.
Ja.
Wo mir dann auch eingefallen ist, ja, ich weiß auch gar nicht, welchen Raum Jugendliche sonst haben, mal über ihre eigenen Grenzen,
ja,
nachzudenken.
Ganz genau.
Wenn ich ihnen diesen Raum jetzt nicht gebe und mal, also, und dann auch in der Folge festzustellen, meine Grenzen sind nicht deine Grenzen.
Ja.
Und was für ein unfassbarer Schatz das ist, Menschen da zu bilden und zu begleiten. Und das, ja, finde ich sehr bereichernd für mich.
Voll.
Also
voll.
So richtig egoistisch. Ich finde das toll, dass die Menschen mit auf den Weg zu gehen, weil ich das als wichtig empfinde für die.
Ja, genau.
Und ich glaube, für die ist es auch ein guter Ort, um für sich selbst auch einzustehen und ja, die Erfahrung zu machen in einem geschützten Rahmen. So.
Ja, eben.
Einfach und mal zu kommunizieren.
Allem, ja, vor allem auch dieses Thema, dass endlich mal anerkannt wird, dass sie, weil genau was du gerade sagst, dass es unterschiedliche Grenzen bei Menschen gibt.
Dass es überhaupt Grenzverletzungen gab, ne?
Davon mal ganz abgesehen, ja. Ich merke das immer wieder, wir haben ja so eine besondere Art und Weise, ich drop das hier einfach mal weltweit, um möglichst viel Shitstorm von Leuten zu bekommen, die irgendwie in den 50ern hängen geblieben sind.
Ja,
immer eine besondere Art und Weise, zum Beispiel Zimmer einzuteilen. Und zwar,
lol, den Shitstorm habe ich schon hinter mir.
Ja, ja, ach, ich kriege da auch ständig einen, ist aber auch völlig egal, das atmen wir weg. Ja. Das sind halt Menschen, sorry, aber die keine Ahnung haben. So, man kann nur hoffen, dass sie sich bilden lassen. Wir machen zum Beispiel nicht per se geschlechtsgetrennte Zimmer, sondern wir sagen, wir bilden Gemeinschaftszimmer, also unsere Zimmer sind halt Gruppenzimmer, keine Einzelzimmer. Und wir machen mit euch eine Einheit zum Thema Nähe und Distanz, eigene Bedürfnisse und auch Bedürfnisse und Gefühle verbalisieren. Und dann gucken wir, welche Menschen können in dieser Gemeinschaft auf Zeit gut miteinander sich ein Zimmer teilen, so dass all ihre körperlichen Grenzen gewahrt werden. Das heißt natürlich auch, dass man kompromissbereit sein muss. Das heißt, ich kann nicht nur mit meinen besten FreundInnen im Zweifelsfall in ein Zimmer, sondern muss auch, wie gesagt, so ein bisschen Kompromisse eingehen, aber ich muss bestimmte Grenzen nicht überschreiten.
Ja.
Das heißt, es können durchaus geschlechtsgetrennte nach Personalausweis Zimmer entstehen. Es können aber auch gemischte Zimmer entstehen. Und da werden oft so Parameter, vor allem von Kindern, gewählt, wie, ich möchte voll lange wach bleiben. So. Und dann finden sich 5 Leute, die voll Bock haben, lange wach zu bleiben. Wie lange, dass sie das durchziehen, ist eine andere Frage, ja. Oder ich möchte halt früh ins Bett und ich mag abends noch eine Geschichte vorgelesen, ja, bekommen. So. Und da findet sich dann auch ein Zimmer. Wozu führt das? Dass wir gemischte Zimmer haben. Wie gesagt, wir haben auch geschlechtsgetrennte Zimmer, wir haben geschlechtsgemischte Zimmer. Und häufig sind Eltern im Vorfeld, wir informieren natürlich darüber, wir sind da sehr offen in unserem Umgang, häufig haben Eltern vorher Bedenken. Und ob das gut ist für sie, weil sie natürlich Angst vor Übergriffen haben.
Ja.
Ich mache gleich noch einen weiteren Einschub, was eigentlich, warum das nicht so sein kann. Aber nach den Freizeiten kriege ich von Eltern Anrufe, dass ihre Kinder sich noch nie so wertgeschätzt und angenommen und wahrgenommen gefühlt haben.
Ja.
Und das ist doch so toll.
Ja, einfach die Jugendlichen in ihren Bedürfnissen oder auch die Kinder lange, ja, wach bleiben.
Ja.
Ernst nehmen.
Nimm sie mal einfach ernst und wahr und gib ihnen in einem bestimmten Rahmen. Ne? Die Regeln sind ganz klar, das kommt noch dazu. Es gibt ganz strenge, strikte, klare Regeln, die wir miteinander vereinbaren. Das ist ja eindeutig, ist ja logisch. Aber in diesem Rahmen der Regeln mache ich nicht aus Macht, sage ich hier, Max und Kevin, ihr müsst euch ein Zimmer teilen, weil ihr seid ja beide Jungs. Und ich weiß gar nicht, dass Max und Kevin den übelsten Beef immer miteinander haben und dass sowieso Kevin von Max super gemobbt wird. Und ich steck die in ein Zimmer und das wird die beschissenste Erfahrung, zumindest für Kevin. Sondern hab eine andere Art und Weise des Herangehens. Unsere Regeln, um mal diesen Disclaimer noch zu haben oder diesen Auswurf, Seitenstrang. Unsere Regeln sind ganz eindeutig verbalisiert. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den Menschen, wenn es um Gewalt geht, immer vernachlässigen. Die sagen eher, wenn wir nicht drüber reden, dann wird es schon nicht dazu kommen und wir gehen genau den anderen Weg.
Genau, und das ist auch so kurios, dass dann Menschen davon überrascht sind, dass wenn die Regeln dann verbalisiert werden, dass das da auch so deutlich ausgesprochen wird. Bei mir heißt es auch ganz klar, so, wenn ihr in ein Zimmer wollt, wird angeklopft. Das ist genauso eine Regel wie, niemand hat hier Geschlechtsverkehr.
Genau. Und es gibt auch keinen Solo-Sex.
Ja.
Also natürlich auf einer Kinderfreizeit mit 6-7-Jährigen sage ich nicht, es gibt hier keinen Solo-Sex. Ja, wir sind ja schon pädagogisch dazu in der Lage, das entsprechend das altersgemäß zu formulieren. Also keine Angst, liebe Leute, wir sexualisieren eure Kinder nicht. Aber einfach diese Regeln mal ganz klar auszusprechen. Es sind Einzelbetten. Natürlich könnt ihr tagsüber gemeinsam auf euren Betten sitzen und sie wie ein Sofa benutzen, aber niemand liegt zu zweit unter einer Bettdecke zum Beispiel. Ne? Jeder hat sein zugeteiltes Bett. Das ist zum Beispiel eine Regel, ne? Und wie gesagt, wir verbalisieren das ganz klar. Von Leuten kommt oft dann die Sorge, ja, aber die werden dann doch alle schwanger. Und dann ist meine erste Rückfrage. Du berichtest davon, also die sagen dann auch, dass sie Leute kennen, die auf Freizeiten schwanger geworden sind. Und meine erste Rückfrage ist dann immer, waren das etwa geschlechtsgemischte Zimmer auf dieser Freizeit, wo das passiert ist?
Ja.
Bisher waren 100% der Fälle die Antwort, nein, das waren geschlechtsgetrennte Zimmer. Aha, merkst du vielleicht selber, dass das Trennen oder Mischen von Zimmern nicht zu Schwangerschaft führt.
Und auch Tageszeit wird da ja auch immer genannt, weil im Bett ist man ja eigentlich nur über Nacht.
Nachts, ja.
Aber das ist auch so eine Illusion, jetzt auch mal wieder überspitzt formuliert, die man dann auch relativ schnell nehmen kann. Also die meisten Schwangerschaften entstehen nicht nur nachts. Also die meisten, weiß ich nicht.
Habe ich keine Studie zu. Aber ja, Schwangerschaften können nicht nur nachts entstehen.
Genau.
Wenn Leute, ich sag jetzt mal, heteropenetrativen Sex haben wollen, bei dem man schwanger werden kann und das sich auf einer Freizeit kennenlernen, dann sneaken die sich irgendwann ins Maisfeld, ohne dass ich das mitbekomme.
Ja.
Mein Problem als Leitung ist, wenn ich nicht darüber gesprochen habe, dass das nicht okay ist.
Ja.
Dann habe ich ein Problem. Wenn ich gesagt habe, Leute, hier gibt es keine sexuellen Handlungen und auch klar darüber spreche, wo sexuelle Handlungen anfangen, das mache ich nämlich auch, dann bin ich da auf der sicheren Seite, weil ich dann ganz klar gesagt habe, was geht und was nicht geht.
Das ist eine Regel und die ist einzuhalten.
Und wer die Regel bricht, hat ein Problem. Und das ist einfach in jeder Regel so. Wer die Regel bricht, hat ein Problem. Es gibt Konsequenzen. Wie gesagt, wer es will, wird sich nachts um 3 oder auch mittags um 12 in der Mittagspause ins nächste Maisfeld verziehen. Und was auch so ein schräges Bild ist, wenn ich sage, ich verhindere sexuelle Handlungen, wenn ich Zimmer trenne, geschlechtlich, dann sagt das zwei Dinge aus. Paarweise Sex oder Gruppensex passiert nur unter gegengeschlechtlichen Menschen. Also es gibt keine homosexuellen geschlechtlichen Handlungen, was schon mal auch ein bisschen schräg ist. Und es beinhaltet auch nicht, dass auch in gleichgeschlechtlichen Zimmern durch zum Beispiel Solo-Sex Übergriffe stattfinden, weil jemand der Meinung ist, ich hol mir mal hier einen runter. Drei andere finden das witzig und machen mit.
Ich wollte gerade sagen.
Und der vierte wird dadurch missbraucht.
Ja.
So, das zeigt das alles nicht. Und deswegen ist der Weg ein anderer. Wir zeigen ganz klar Regeln, wir zeigen ganz klar Grenzen, um eben Grenzüberschreitungen, wenn sie passieren, und sie werden passieren, in jedem Kontext, weil Menschen Menschen sind und Menschen scheiße sind, dann haben wir aber das Mittel, dass wir darüber gesprochen haben und dass die Leute es ansprechen können. Und das ist die einzige Chance, die wir haben.
Genau, drüber sprechen, sensibel sein, immer wieder sensibilisieren.
Ja.
Was im Kontext der Forumstudie auch noch wichtig ist, Betroffenen zuhören.
Oh, bitte, ja.
Hören, was die zu sagen haben, hinschauen, Maul aufmachen. Ja.
Das ist ja so der einzige, und nicht der einzige, das war jetzt auch wieder, das schneiden wir nicht raus, ich sag das so, einer der wenigen Punkte, die ich gut finde bei unserer Präventionsstelle der Landeskirche, das Motto ist, hinschauen, helfen, handeln.
Ja.
Finde ich super. Ne? Das ist halt genau das, was häufig nicht passiert, sondern es ist, wenn überhaupt, das Hinschauen und dann schnell wieder weggucken, Teppich hoch, drunterkehren, bloß, dass keiner was mitkriegt. Und
Teppich
das
wieder
geht
drauf.
Gar nicht. Ja, genau, das geht gar nicht.
Ja.
Genau, Betroffenen zuhören, Recht schaffen.
Ja.
Aufarbeitung ermöglichen und zwar ohne Zwang und Gewalt und TäterInnen, wobei man Täter sagen kann, wenn man sich die Forumstudie anguckt, Täter benennen und zur Rechenschaft ziehen. Täter nicht schützen.
Nope. Null Toleranz.
Ja, voll.
Ja. Ja, heute Morgen auch erst wieder, das ist aber ein anderer Seitenstrang, wir machen den Sack hier gleich mal zu, über Deutschrap und Übergriffe und da gibt es auch so eine Initiative im Internet und da wurde dann nochmal drüber gesprochen, nur Ja heißt Ja.
Mhm.
So, wissen viele ja auch nicht. Haben sich auch schon
voll
sehr viele Leute drüber hinweggesetzt.
Ja, und ich glaube, und ich würde sogar noch weitergehen. Es gibt Kontexte, in denen heißt nicht mal ja, ja.
Ja.
Denn jemand zum Beispiel, also nur ein Beispiel. Jemand, der unter 14 ist, kann nicht ja sagen zu bestimmten Sachen. Das hat was mit Hirnentwicklung zu tun. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, sind wir so weit, dass man auch schon unter 30 da schwer diskutieren kann. Aber jemand zum Beispiel unter 14, das ist rechtlich alleine schon so, und ich denke, vielleicht sollte man das auch noch ein bisschen ausweiten, kann zu bestimmten Dingen nicht Ja sagen.
Ja.
Und da heißt zum Beispiel Ja auch nicht Ja. Oder wenn Leute unter Drogeneinfluss sind, Alkohol, was auch immer. Da, ne, das sind noch diverseste andere Sachen. Wie gesagt, ich würde so weit gehen, auch nicht jedes Ja heißt Ja.
Genau, und nur weil jemand Ja sagt, gibt es ja trotzdem Dinge wie Körpersprache, Umstände, die halt einfach dagegen sprechen. Und umso wichtiger ist es, sage ich nochmal, die eigenen Grenzen kennen und wahrnehmen, dass mein Gegenüber andere Grenzen hat, als ich sie beispielsweise habe.
Ja, und nur weil ich vor einer Minute Ja gesagt habe und dann plötzlich bewusstlos wurde, heißt es nicht, dass das Ja immer noch gilt. Ja. So, ne?
Ist so. Ja, ja, also
Sack
wir,
zu.
Wir haben uns entschieden, nicht auszutreten, um die Frage jetzt mal auf den
Punkt zu bringen. Dass wir Gott wären, aber.
Aber. Elske, wir sind hier noch on air und ich frage dich einfach in Anbetracht der Zeit. Wir haben ja gesagt, wir machen heute vieles neu. Wir könnten euch zum Beispiel noch eine neue, von uns selbst geklaute Kategorie.
Völlig aus der Wiege gehobene.
Nein, ich bin so offen und ehrlich, sagt, die ist geklaut, eine Kategorie vorstellen oder machen wir es nächste Mal?
Wir machen schönen hier Cliffhanger und machen das nächstes Mal.
Gut, dann könnt ihr raten, welche
Podcast-Kategorie so cool ist,
von uns geklaut wurde. Bei wem geklaut? Naja, wir werden es mal beim nächsten Mal hören.
Und für heute würde ich sagen, das war Flüsterfragen. Der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen, bei Instagram oder bei NGL. Wir teilen den Link in unseren Stories. Wir hören uns in für ungefähr 14 Tagen wieder. Macht's gut. Tschüssi, ciao, Kakao.
Tschüss.
Bye, bye.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.